Wenn wir Jesus haben, dann haben wir alles. Paulus sagt, dass es Gott gefiel, es war seine Entscheidung, dass in Jesus alles wohnen sollte, das wir brauchen würden, um zu ihm, zum Vater im Himmel, zu kommen. Wenn wir Jesus haben, dann haben wir alles, was wir brauchen. Er wird uns morgen, wenn er wiederkommt, noch mehr geben, als er uns bis jetzt gegeben hat. Aber für diese Zeit, bis dann, haben wir in ihm und an ihm alles. Das heißt, wenn jemand gläubig wird, bekehrt wird und wiedergeboren, er wird ein Kind Gottes, dann bekommt er Jesus und in Jesus hat er alles, was Gott uns schenken will. Das heißt, in einem Schritt habe ich alles, was Gott mir heute geben will. Das war aber nicht immer das Evangelium, das man verkündet hat. Durch die Jahrhunderte entstand die Auffassung, dass Gottes Heil, was Gott uns geben möchte, in zwei Schritten gegeben würde. Zuerst in einem, ein Teil, und dann käme der nächste Schritt irgendwann im Leben. Diese Lehre nahm verschiedene Formen an. Es gab verschiedene Arten solcher Zwei-Stufen-Heilslehre. Das entwickelte sich so, dass um die Jahrhundertwende die sogenannte Pfingstbewegung entstand, und zwar aus solchen Auffassungen, die schon im Volk waren. Dies waren dann die logischen Folgerungen davon. Die Methodisten hatten schon eine solche Lehre, die Heilsarmee hatte eine solche Lehre. Die Pfingstler zogen die Schlüsse daraus. Und nun gab es eine sehr verbreitete Auffassung, zuerst wird man bekehrt und später, Entschuldigung, bekommt man den Heiligen Geist. Den hat man nicht bei der Bekehrung, hieß es. Und mit dem Kommen des Heiligen Geistes wird man getauft im Heiligen Geist oder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann bekommt man das Zeichen davon, meistens wenigstens, so hieß es, das Sprachenreden oder das Zungenreden. Diese Leute waren noch einigermaßen konsequent. Sie hielten wenigstens fest an der Einheit zwischen Empfang des Geistes und Taufe des Geistes. Aber es haben sich dann Bedenken gemeldet und andere, die eigentlich sympathisch waren mit der Pfingstlehre, sagten das anders. Sie sagten, wenn man sich bekehrt, dann wird man auch wiedergeboren, dann bekommt man auch den Heiligen Geist. Aber es gibt nun eben noch eine Erfahrung, wo man dann getauft wird im Heiligen Geist. Da unterschied man zwischen Empfang des Heiligen Geistes und Taufe im Heiligen Geist. Andere sagten das vielleicht noch anders. Ja, wenn man zu Jesus kommt, dann ist man bekehrt, dann ist man wiedergeboren, dann hat man den Heiligen Geist, man ist getauft mit dem Heiligen Geist. Aber man muss noch erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Man muss noch mit Kraft ausgerüstet werden. Und so wurde die Kraft oder die Ausrüstung abgetrennt von der Wiedergeburt und dem Empfang des Geistes. Es gab also ganz verschiedene Auffassungen, die bis heute kursieren. Das Phänomen, das heute da ist, ist, dass alle diese Leute sich die Hand reichen. Und es gibt eine große Bewegung mit verschiedenen Nuancen und Betonungen. Die alte Bewegung hieß die Pfingstbewegung. Sie hatte ihre Randerscheinungen in der Heiligungsbewegung von England und tieferes Lebenbewegung und anderen Bewegungen. Aber im Allgemeinen war es die Pfingstbewegung, die die größten Sorgen aufkommen ließen bei den sonst bibeltreuen Christen. Aber die Pfingster waren auch in einem gewissen Sinne bibeltreu. Sie hatten diese gewisse Lehre. Ich will später noch sagen, was die Pfingster wirklich glauben. Sie sind also auch Fundamentalisten eigentlich, die alten Pfingster. 1960 etwa 1960 ist das Schnitt- oder das Stichjahr. In diesem Jahr geschieht sehr vieles. Unabhängigkeitsbewegung in Afrika und so weiter. Aber in Nordamerika kommt eine neue Geistesbewegung auf. Und zwar gleichzeitig an der Westküste der Vereinigten Staaten und auch an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Zwei Pfarrer bekommen, sagen sie, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Der eine dort im Westen, der andere hier im Osten. Und beide, soviel ich weiß, von Pfingstlern. Diese Leute sind aber nicht Pfingstler. Der eine ist das heißt, gehört zur bischöflichen Kirche, verwandt mit der anglikanischen Kirche in England, und der andere ist reformierter Pfarrer. Dadurch entwickelt sich dieselbe Sache, die die Pfingstler hatten, aber in den etablierten, in den üblichen Kirchen. In der reformierten Kirche, dann in der lutherischen Kirche, unter den Mennoniten, auch unter den Baptisten, und bis fast alle Kreise davon erfasst sind. In den 60er Jahren, glaube ich, ist es sogar, springt es dann über zur katholischen Kirche. Diese neue Bewegung nennt sich nicht Pfingstbewegung, weil die Pfingstler inzwischen nicht gut angesehen waren und ziemlich laut waren in ihren Versammlungen. Das wollte man nicht haben. Man hat also einige Fehler dort ausgemerzt. Das verlief sehr ruhig, aber die Sache war sonst dieselbe. Die neue Bewegung nannte sich charismatisch. Sie erkennen vielleicht das Wort Charis wieder. Charisma ist dann die Gnadengabe. Charis, die Gnade, und Charisma, die Gnadengabe. Charismata sind die Gnadengaben, Mehrzahl. Charismatisch ist dann das deutsche Adjektiv, das Beschreibungswort. Und die Bewegung wollte also die Gnadengaben betonen. Aber aufgrund dieser, für die Bibel, falschen Lehre, dieser alten Pfingstlehre. Man wollte also die Äußerungen haben. Man sprach dann sehr viel von verschiedenen Gnadengaben. Das hat die übliche Gemeinde Jesu zum Teil herausgefordert, und das ist schon gut für uns. Es hat uns dann oft dazu geführt, dass wir ganz neu unsere Bibel erforschen mussten und vielleicht auch einiges korrigieren, aber die Lehre, die hier waltete, war eine falsche. Und das will ich gleich zeigen. Bei diesem Thema, wir haben also zwei Bewegungen zeitlich. Eine, die um die Jahrhundertwende beginnt, das ist die Pfingstbewegung, und eine, die 1960 etwa beginnt und dann sich sehr stark verbreitet, bis sie heute nach 30 Jahren weltweit ist und Millionen von Menschen erfasst. Inzwischen, anfänglich waren die Pfingster nicht so begeistert von der charismatischen Bewegung, weil dort sehr viel Irrlehre vorhanden war, und die Pfingster waren sonst eigentlich bibelliebende Leute. Ich habe solche Leute kennengelernt, und sie haben es auch wohl, jeder von uns macht seine Erfahrungen, aber die Leute bei uns waren eigentlich evangeliumsverkündende Leute. Das muss man schon sagen, es waren sehr viele echte Christen darunter. Aber die ganze Bewegung als solche war unbiblisch. Inzwischen aber haben sich die zwei Bewegungen versöhnt. Die Charismatiker sind nicht mehr so schüchtern gegenüber den Pfingstlern, sie haben sie anerkannt, und die Pfingstler haben inzwischen auch den Charismatikern die Hand gereicht, und nun sind sie eine große Familie. Bei diesem Thema nun ist es wichtig, einiges zu beachten. Erstens, es ist möglich, irregeführt zu werden und es nicht zu wissen. Ich sagte schon in diesen Tagen, manche haben eine sehr naive Vorstellung von Verführung. Die Bibel lehrt uns, dass man irregeführt sein könnte und man weiß nicht, dass man in der Irre ist. Ich bin schon in der Bahn gewesen und meinte, ich fuhr in die richtige Richtung. Das ist mir wenigstens zweimal passiert und das ist höchst unangenehm, wenn man das entdeckt. Aber bis man das entdeckt, sitzt man da friedlich wie immer. Aber in dem Moment, wo man es entdeckt, wird es schwierig. Das ist ein Beispiel davon, dass viele Menschen ganz friedlich und vergnügt mit diesem Zug der Irrlehre fahren und sie wissen nicht, dass sie in die falsche Richtung gehen. Das muss man zur Kenntnis nehmen, dass es möglich ist, nicht zu wissen, dass man irregeführt wurde. Zweitens, jeder, der irregeführt ist, sagt nicht nur Falsches, sondern auch Wahres. Das vergessen wir manchmal. Besonders solche Leute, die tendiert bei denen, die irregeführt werden, sie können sich nicht vorstellen, dass aus einem Munde gleichzeitig Süßes und Bitteres kommen könnte, Unwahres und Wahres. Niemand auf der Welt ist nur böse. Auch der Satan kann die Wahrheit sagen, damit er verführen kann. Das sollten wir wissen, dass Leute, die irreführen, Irrlehrer, nicht nur Unwahrheit sagen. Wir müssen also vorsichtig sein, wenn sie die Wahrheit sagen. Gerade deshalb, weil sie Wahrheit sagen. Oder wann sie Wahrheit sagen, weil sie auch Unwahrheit sagen. Diese Wahrheit, die sie aussagen, kann sogar dem widersprechen, worin sie sich irren. Auch dieses kann man nicht verstehen. Ja, die sagen das doch so. Ja, aber auf der anderen Seite sagen sie das so. Wussten sie das? Das wissen die Leute nicht. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass Irregeführte sich widersprechen. Wir haben solche dann nicht an ihren eigenen Aussagen zu messen, sondern an der Heiligen Schrift. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, er fügt zur Wiedergeburt nicht hinzu, dann ist damit noch nicht gesagt, dass er nicht zur Wiedergeburt hinzufügt. Er mag denken, er tut das nicht. Aber die Frage ist, was sagt er sonst noch? Und wenn ich die Bibel lese, dann merke ich, ja, das ist Hinzufügung zur Wiedergeburt. Darf ich dich darauf aufmerksam machen, kann ich dann sagen. Er weiß nicht, dass er lügt. Das kann erst festgestellt werden, wenn seine Aussagen mit der Schrift verglichen werden. Drittens, haben wir festgestellt, dass jemand schriftwidrig spricht, dann dürfen wir dieses, was er falsch sagt, nicht gleich vergessen und überschatten lassen von dem vielen, das er auch an Gutem sagt. Ich mache aufmerksam auf eine Irrlehre. Ja, aber der sagt doch das und das noch, und das ist doch nicht ganz verkehrt. Merken Sie? Der weiß nicht, wie mit Irrlehrern umzugehen. Er ist naiv. Gerade heute Abend habe ich mir Zeit genommen, zwei Artikel zu lesen, die ich schon einige Zeit bei mir hatte. Es geht um eine Frau, die behauptet, von den Toten auferstanden zu sein. Sie spricht vor einer großen Versammlung von Frauen. Mehrere Mal, sie ist eine Rednerin bei Frauenversammlungen. Und es sollen sich Leute bekehrt haben. Sie spricht also von ihrer Auferstehung. Jetzt war eine Frau dabei, die etwas vorsichtig war. Und sie kam ins Gespräch mit dieser Frau, beziehungsweise stellte wohl fest an irgendeiner Stelle, entweder im Vortrag oder im persönlichen Gespräch, das stimmt nicht, was sie sagt. Und dann hat sie mit dieser Frau gesprochen und das geht so weiter. Und dann sagte sie, jetzt werde ich aber doch der Sache einmal nachgehen. Und dann hat sie sich Geld, das heißt, sie hat sich nicht Geld gespart, oder sie hat es sich kosten lassen. Sie ist auf Reisen gegangen in die Vereinigten Staaten. Es war in Kanada gewesen. Sie ist in die Vereinigten Staaten hingefahren. Sie hat sich alle Mühe gegeben, um dieser Sache einmal auf die Spur zu kommen. Denn das ist eine sehr bekannte Sache und das Buch ist in Deutsch übersetzt worden und man meint, das ist so, wie es in diesem Buch steht. Jetzt hat sich herausgestellt, sie hat auch den Ärzten gesprochen, sie hat mit Krankenschwestern gesprochen, sie war dort im Spital, wo das geschehen sein soll und so weiter und so weiter. Es sollten 40, 44 Tage gewesen sein, wo sie in Koma war. Es waren nicht so viele Tage, sie war überhaupt nicht so lange im Krankenhaus und so weiter und so weiter. Und als sie mit den Ärzten sprach, dann waren sie aufgeregt. Das ist nichts, die ist nie gestorben. Sie können die Akten nachlesen, sie ist nicht gestorben. Sie hat mit dem und dem gesprochen, hat sich noch herausgestellt, dass als sie verwitwet wurde, sie mit jemandem verheiratet war, nachdem sie kaum ein Jahr, wo sie verheiratet war, wurde sie geschieden. Das hat sie vertuscht, das hat sie verheimlicht, nennt nur ihren dritten Mann, von dem sie auch eine Zeit lang auseinander lebte. Es sind also eine ganze Menge von Unebenheiten da. Die ganze Geschichte, oder ein Großteil der Geschichte, ist also gesponnen. Und jetzt kommt das Interessante. Dieses kam in einer Zeitschrift, die immer bei uns ins Haus kommt. Wir haben sie nicht abonniert, sie wird uns zugeschickt. Und die Frau selbst und die Leute, also der Redakteur oder die Redakteure dieser Zeitschrift, sagen vorsichtigerweise, wir wollen nicht den Segen, der von dieser Frau ausgeht, schmälern. Wir nehmen an, dass trotz dieser Unebenheiten Gott sie gebraucht. Und das ist für mich das Frappierende. Und dann frage ich mich, wo ist heute noch ein Sinn für Wahrhaftigkeit? Meint man dann wirklich, dass Gott so eine Lügnerin gebrauchen würde? Die lügt. Die sagt die Unwahrheit. Sie erzählt hier gesponnene Geschichten und will als Pfingstlerin voll des Heiligen Geistes sein. Das geht nicht. Wir müssen konsequent sein. Wir müssen die Wahrheit im Raum haben. Aufgrund der Wahrheit muss der Segen Gottes kommen. Nicht beides zugleich. Jakobus sagt, wie kann das sein? Wie kann aus einem Brunnen beides kommen, süßes Wasser und bitteres Wasser? Von einem Baum schlechte Frucht und gute Frucht. Entweder oder. Hier ist ein Baum, der bringt schlechte Frucht und Jakobus sagt, gute Frucht wächst nicht an diesem Baum. Und viele wollen es nicht wahrhaben. Die sind zu naiv. Wir müssen uns hier das merken. Wenn wir Irrlehre festgestellt haben, und dieses ist handfeste Irrlehre, nicht alle Abweichung von der Schrift ist nun gleich eine handfeste Irrlehre, es geht um die zentralen Wahrheiten, aber hier wird zum Evangelium hinzugefügt. Das will ich noch gleich zeigen. Viertens, das Feststellen von Irrtum bedeutet noch nicht Verwerfung, ob der Irregeführte noch als Christ zu verstehen ist und wie man sich ihm gegenüber zu verhalten hat, hängt von der Art des Irrtums ab. Manchmal sagt man, wenn ich über diese Dinge spreche und ziemlich deutlich spreche, dann können solche Bemerkungen kommen. Dann sind also die Charismatiker keine Christen oder gar vom Teufel. Vielleicht, das weiß ich nicht. Der eine vielleicht, der andere vielleicht nicht. Ich habe Pfingstler kennengelernt, Charismatiker, ich habe viel mit ihnen zu tun gehabt. Viele von ihnen sind in meinen Augen echte, wiedergeborene, demütige Christen. Aber sie tragen eine Lehre mit sich, die nicht biblisch ist. Und sie wissen nicht, wie gravierend diese Irrlehre ist. Ich habe Adventisten kennengelernt, von denen ich meine sagen zu können, sie waren wiedergeboren, aber sie trugen eine Irrlehre mit sich. Und jetzt ist die Frage, wo stehen sie? Das weiß oft nur Gott, auf welcher Seite sie eigentlich sind. Wo ist ihr Herz, beim Adventisten zum Beispiel? Ist es bei dieser Frau Hoyt? Ist sie maßgebend oder ist die Schrift maßgebend? Der Herr weiß, wo das Herz ist. Und der Herr weiß, wo bei einem Pfingstler. Ist das bei diesem Thema Heiliger Geist oder ist das Herz bei Jesus? Und man kann viele von diesen Leuten antreffen, die meinen eigentlich Jesus. Aber sie haben es so gehört, sie sind in diesen Kreisen aufgewachsen und sind irregeleitet. Und wenn wir ehrlich sind, die meisten von uns tragen wahrscheinlich etwas mit uns mit, das nicht ganz biblisch ist. Und da müssen wir uns korrigieren. Wir müssen uns fragen, wie schwerwiegend ist dieses Irrige, und dann müssen wir es Gott überlassen. Wir sprechen also nicht von Menschen, die von vornherein gleich Teufelskinder sind oder nicht Christen wären, sondern wir sprechen von der Irrlehre. Wie es mit den Leuten selbst bestellt ist, das muss Gott beurteilen. Was glauben nun Pfingstler und Charismatiker? Wohl die meisten glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Lange nicht alle Charismatiker, aber im Großen und Ganzen dürfte man vielleicht sagen, dass sie die Bibel als Gottes Wort annehmen. Sie glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dass der Heilige Geist eine Person ist und dass er Gott ist. Das ist die Lehre der traditionellen Pfingster. Wenn jetzt Charismatiker von diesem abweichen, dann nicht, weil sie Pfingstler sind, notwendigerweise. Pfingstler und manche Charismatiker glauben, dass eine persönliche Umkehr notwendig ist, um in den Himmel zu kommen. Sie glauben an die Notwendigkeit der Bekehrung und manch ein katholischer und evangelischer Mensch ist zu der Erkenntnis der Notwendigkeit der Bekehrung gekommen durch Berührung mit den Charismatikern. Das war gut. Sie haben einmal eingesehen, dass eine Bekehrung notwendig ist. Manche sind zur biblischen Taufe gekommen durch solche Begegnungen. Schade aber, dass es auf Kosten dieser Irrlehre war. Alle glauben, dass ein einschneidendes Erlebnis notwendig ist, durch welches man in die Reihe der Charismatiker einzieht. Das heißt, es gibt eine sogenannte charismatische Erfahrung, in welcher man übernatürliche Kraft und sehr oft auch eine entsprechende Gnadengabe bekommt. Eine Gnadengabe, die dort betont wird. Zum Beispiel Zungenrede oder Prophetie und so weiter. Man glaubt, dass Zungenrede als solches Gebet sein kann, aber auch eine Botschaft an Menschen. Und das ist natürlich verkehrt. Für Paulus ist Zungenrede nicht eine Botschaft an Menschen, sondern ein Reden zu Gott. Sie glauben, dass Prophetie eine Botschaft von Gott ist, aber die unmittelbar gegeben wurde. Und da ist der Haken. Prophetie kann einfach Verkündigung sein, aber die Prophetie, die wir in der Heiligen Schrift haben, wo Gott Menschen unmittelbar gebrauchte, um ein Kanal seiner Botschaft zu sein, die haben wir nicht mehr, wo man sagen konnte, so spricht der Herr und eine neue Botschaft kam. Sie glauben, dass Zungenrede ausgelegt werden soll oder übertragen werden soll, aber sie glauben auch, dass oft dieses Zungenrede eine neue Botschaft sein kann oder ein Kommentar zur Zungenrede. Es ist also eine Mischung. Es kann eine Übersetzung sein, kann aber auch ein Kommentar sein. Das Wort, das im Griechischen gebraucht wird, bedeutet übertragen oder übersetzen. Die meisten Charismatiker und Pfingstler glauben, dass Gott heute heilen würde und dass er heute Wunder wirkt. Viele sagen, dass dieses Erlebnis, das man bekommt in der charismatischen Erfahrung, ist das Verbindende. In der Tat ist es auch so. Überall, wo man diese Erfahrung gemacht hat, fühlt man sich als Bruder oder Schwester. Das ist, was verbindet, egal was sonst noch geglaubt wird über Jesus oder Maria oder die Schrift. Wenn man diese Erfahrung hat, dann ist man dabei. Also auf Kosten der Wahrheit. Charismatiker glauben im Allgemeinen, dass alle Gnadengaben oder Geistesgaben bei uns heute vorkommen müssten. Die Schrift sagt das nicht. Sie sagt nicht, wie lange Gnadengaben andauern werden. Allerdings von Zweien gibt sie zu verstehen, dass sie bis Jesus wiederkommt andauern werden, das muss ich schon sagen. Charismatiker und Pfingstler glauben, dass wir über Gnadengaben verfügen können. Man kann haben, was man haben sollte, Zungenrede oder etwas anderes. Sie glauben, dass die Einheit wichtiger ist, denn die Lehre. Aber die Lehre hat es mit der Wahrheit zu tun. Und so haben wir hier Einheit auf Kosten der Wahrheit und das mündet dann in die Zustände, die in der Offenbarung beschrieben werden. Das Evangelium der Pfingstler und Charismatiker ist als solches ein falsches. Das heißt, es schließt ein falsches Evangelium ein. Und die Väter um die Jahrhundertwende hatten recht, die Väter in Deutschland, wenn sie sagten, es wird an der Rechtfertigung gerüttelt. Denn es geht um die Frage, genügt Jesus oder genügt er nicht? Wenn ich Jesus habe, muss ich dann noch eine andere Erfahrung machen, um mehr von Gott zu bekommen? Nein. Habe ich Jesus, gibt es nichts mehr, das Gott mir geben könnte. Und genau das ist es, was hier geschieht. Man sagt, es gibt noch mehr. Die Frage ist, genügt Jesus Christus? So wollen sie allerdings nicht die Frage gestellt bekommen, denn es handelt sich um eine Verschleierung. Deshalb müssen wir deutlich werden, um diesen Schleier zu lüften. Nun will ich einige Beispiele geben von Irrlehre in der charismatischen Bewegung. Der Pfarrer an der Westküste, der einer der ersten war außerhalb der Pfingstbewegung, der eine sogenannte Geistestaufe bekam, erzählte in einem Treffen von Geschäftsleuten, glaube ich, war es, Folgendes. Er las aus der Bibel Ezechiel, dem Propheten Ezechiel, Kapitel 37, das Gesicht von den Totengeweinen. Und als er den Text gelesen hatte, schlug er die Bibel zu. Nein, er sagte, ich weiß, dass in diesem Raum nicht alle gleich denken über diesen Text. Aber damit wir etwas Sicheres haben, woran wir uns ausrichten können, schlug er die Bibel zu und sagte, werde ich meine Erfahrung erzählen. Und dann erzählte er, wie er vom Heiligen Geist getauft war, so behauptete er das. Mit anderen Worten, seine Erfahrung war das, auf das man sich verlassen sollte und nicht die Heilige Schrift. Dies ist kennzeichnend von vielen in der charismatischen Bewegung. Bill Bright, Leiter von Campus für Christus, macht folgende Aussage. In einem Heft, das sehr weite Verbreitung findet unter Christen, die vorwärts kommen wollen im Glauben. Da geht es um den Heiligen Geist und in diesem Büchlein, in diesem Heft steht folgendes. Die besondere Kraftausrüstung begleitet die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Kraftausrüstung kommt mit dem Heiligen Geist. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist kann mit dem Heiligen Geist kommen, kann aber auch getrennt vom Heiligen Geist kommen. Das heißt, wenn ich zu Jesus komme, bekomme ich den Heiligen Geist. Habe ich Jesus und den Heiligen Geist, dann habe ich Gott. Gott ist Kraft. Gott hat uns den Geist der Kraft gegeben. Habe ich Gott den Geist, dann habe ich die Kraft. Ich bin also ausgerüstet mit Kraft. Und übrigens auch mit Vollmacht. Es gibt keine Vollmacht, die anschließend verliehen wird. Die Vollmacht, für Jesus zu wirken, kommt mit dem Geist. Der deutsche Begriff Vollmacht ist nicht in der Bibel zu finden. Er ist ein Fremdkörper für die Bibel und wir sollten ihn ausmerzen aus unserer Sprache. Das ist schade. Aber wir haben uns, weil wir uns daran gewöhnt haben, das biblische Wort Exousia bedeutet nicht Vollmacht in unserem deutschen Sinne. Es bedeutet Autorität, so wie man das Wort Vollmacht im Büro gebraucht oder in Regierungsgebäuden. Da, was da Vollmacht heißt, das ist, was die Bibel unter Vollmacht versteht. Nicht, was aber in christlichen Kreisen unter Vollmacht verstanden wird. Das ist etwas Gesponnenes, das sich in christlichen Kreisen entwickelt hat. Sie brauchen für mich gar nicht zu beten, dass ich Vollmacht bekomme. Die habe ich schon längst, am 18. März 1935. Ich habe jede Berechtigung, das Evangelium zu verkünden. Das heißt, ich bin bevollmächtigt, das zu tun, weil Gott mich dazu gerufen hat. Sehen Sie, ich habe das, was unter biblischer Vollmacht zu verstehen ist. Es ist aber nicht das, was wir heute uns denken. Heute denkt man an Vollmacht, an einen gewissen Einfluss, den man dann ausüben kann über andere. Und da schreitet die Schrift ein und sagt, nein, das verleiht Gott nicht einem Menschen. Das ist bei jedem Verkündiger mal so, mal anders, wie viele Leute da beeinflusst werden unter seiner Verkündigung. Das ist Gottes Sache, was geschieht, wenn ich predige. Ich verfüge nicht über die Gemeinde. Paulus sagt, wir sind nicht Herren. Ich kann nicht bestimmen. Und auch wenn ich voll des Geistes bin, das bestimmt nicht, was bei Ihnen geschieht. Das ist zwischen Ihnen und Gott. Hier ist ein Schleier, eine Wand. Und wir müssen uns einmal daran gewöhnen, aufzuhören zu denken, die Verkündiger hätten eine gewisse Vollmacht, und wenn wir den vollmächtigen Verkündiger hätten, dann würde etwas geschehen. So denkt die Bibel nicht. Verstehen wir? Wir müssen hier ganz neue Wege einschlagen. Vielleicht haben wir auch an dieser Stelle eine Irrlehre. Also zurück zu Bright. Die besondere Kraftausrüstung, heißt er, begleitet die Erfüllung mit dem Geist. Damit meint er, dass die Erfüllung mit dem Geist ein Ereignis wäre, das wir erleben müssten. Ich habe nicht Zeit, über dieses Thema zu sprechen. Bright sagt ferner, Christus wartet darauf, jeden Christen mit Kraft auszurüsten. Und das ist eine Unwahrheit. Christus wartet nicht darauf, er hat schon jeden Christen mit Kraft ausgerüstet. Das heißt weiter, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst, merkst du, dass etwas Bestimmtes und Wunderbares geschehen ist. Das ist eine Verheißung, die sich als trüglich erweisen kann. Yonggi Cho, ein Mann, der sehr viel Aufsehen erregt, sagt, wenn du keine Visionen und Träume hast, kann Gott keinen Glauben in dein Leben geben. Zuerst Träume, zuerst Visionen, dann Glaube, dann kann man etwas leisten. Nicht so, sagt es die Schrift. Der lutherische Pfarrer, durch den sehr viel Unheil geschehen ist, in der charismatischen Bewegung, sagt Folgendes, der christliche Glaube, Christensen heißt er, der christliche Glaube ist auf Erfahrung gegründet. Und Theologie ist nur die Erklärung dieser Erfahrung. Wieder merken wir die Überbetonung von Erfahrung, und das Wort Gottes kommt zu kurz. Ich habe noch andere Zitate von führenden Persönlichkeiten, die darauf hinweisen, dass es nicht das geschriebene Wort Gottes ist, das wir heute so sehr gebrauchen, als eine Offenbarung, die heute in die Gemeinde mündlich gesprochen werden sollte. Dieses nennt man Logos, und die gesprochene Offenbarung nennt man Rhema. Das sind zwei verschiedene griechische Wörter. Aber wenn wir die Heilige Schrift lesen, dann merken wir, dass diese Offenbarung Rhema ist, das heißt, das von Gott gesprochene Wort. Logos heißt, Gott hat dieses gedacht, Rhema heißt, er hat es gesprochen. Es ist aber dieselbe Botschaft, nicht zwei Botschaften. Aber dadurch gelingt es dem Feind, die Aufmerksamkeit vom Wort Gottes wegzuführen und etwas Neues heute zu erfahren. Und dadurch ist man der Auffassung, dass diese Bibel nicht mehr ganz genügt. Man braucht noch mehr. Man braucht noch mehr Offenbarung. Und diese Schrift genügt auch nicht, sagen einige, um Menschen zum Evangelium zu bringen, zu Jesus Christus zu bringen. Wir brauchen noch Zeichen und Wunder, damit die Menschen glauben können. Und wieder genügt nicht die Schrift. Wir haben auch in der charismatischen Bewegung eine sehr starke ökumenische Tendenz. Leider merke ich, ich muss hier zum Abschluss kommen. Wir haben eine sehr starke Verbrüderung und in der Welt zwischen allen christlichen Menschen. Und diese Erfahrung ist ein Katalysator, der die Menschen verbindet. Die Pfingstler sind schon längst Freunde der katholischen Charismatiker geworden, und die katholischen Charismatiker sagen, durch die Erfüllung und die Taufe mit dem Heiligen Geist kommen wir zu einem besseren Liebe zu Maria und zur Messe und so weiter. Das sind für sie Erfahrungen, durch die die typischen katholischen Lehren wieder neu Aufmerksamkeit gewinnen. Ich habe hier Zitate über Erlo Stegen, die sehr zum Aufhorchen lassen, kommen sollten. Ich habe leider nicht die Zeit, sie alle zu lesen. Ich weiß, dass Erlo Stegen großes Vertrauen genießt, aber obwohl das hier etwas verschleierter ist, ist Erlo Stegen nicht einer, der das biblische Evangelium verkündet. Im Gegensatz zu dem, was man vielleicht sagen würde, ich weiß, er predigt Evangelium, aber nicht so, wie die Bibel es verkündet. Er macht Gläubige, die schon im Evangelium sind, die schon gerechtfertigt sind. Er macht ihnen Angst, sie könnten in die Hölle gehen. Und das tut Gott nie. Gott will uns bewahren und ein Christ geht nicht verloren. Wer verloren geht, ist ein Nicht-Christ. Die Frage ist nicht, ob ein Christ verloren gehen kann, sondern ob ein Christ abfallen kann. Und das kann geschehen. Aber wenn ein Christ abfällt, dann geht nicht ein Christ verloren. Verstehen Sie das? Dann geht nicht ein Christ verloren, dann geht ein Nicht-Christ verloren. Aber Stegen spricht zu Christen und sagt, wenn Sie als Christen nicht Buße tun, dann gehen Sie als Christen verloren. Und das ist nicht biblisch. Abfall ist möglich, aber nie, dass ich aus der Hand Jesu gerissen werden könnte. Solange ich in der Hand Jesu bin, bin ich sicher. Aber wenn ich aus der Hand Jesu steige, dann bin ich nicht mehr sicher. Aber dann bin ich auch nicht in der Hand Jesu. Dann bin ich ein Feind von Jesus. Dann bin ich ein Verlorener, aber nicht ein Christ. Und Erlo Stegen sagt, wenn der Weizen sich nicht von der Spreu trennt, dann geht er mit der Spreu ins Feuer. Das deutlicher kann es nicht sein. Der Weizen, sagt er, geht in die Hölle. Das ist all das Bild überzogen. Hier wird also etwas offenbart, das faul ist, und es tut mir leid, das zu sagen. Ich sollte vielleicht noch etwas anschließen über die Gnadengaben und dann können wir zum Schluss kommen. Manche fragen sich, wie können wir Gnadengaben feststellen, wenn wir jetzt zurückkommen zu den biblischen Gnadengaben. Wir wollen ja dem Herrn dienen. Mit den Gnadengaben wird gedient. Es gibt wohl, nun, vielleicht gibt es das schon, aber mit den Gnadengaben wird der Dienst getan, den wir für Jesus tun sollten. Und deshalb ist es oft wichtig, dass wir wissen, was unsere Gnadengabe ist, obwohl das nicht so wichtig ist, wie man das manchmal macht. Ich kann Folgendes tun, wenn ich wissen will, welche Begabung ich habe. Paulus sagt, wenn ich den Willen Gottes wissen will, sollte ich meinen Leib Gott darbringen. Denn mit dem Leib wird Gott gedient. Was Sie an leiblichen Möglichkeiten haben, soll in den Dienst Gottes gestellt werden. Vielleicht können Sie singen. Das ist eine leibliche Begabung, keine Gnadengabe. Aber wenn Sie Ihren Leib Gott bringen, dann bringen Sie diese natürliche Begabung und stellen sie in einen geistlichen Dienst. Denn was man singt, das ist die geistliche Botschaft. Und dafür braucht es geistliche Fähigkeit. Aber die Musik selbst ist eine natürliche Begabung und nicht eine geistliche. Ist nicht eine Gnadengabe. Aber wir sollten unseren Leib darbringen, damit wir imstande sind, den Willen Gottes zu erkennen und ihm zu dienen. Wenn ich meinen Leib nicht Gott darbringe, wozu soll dann Gott mir sagen, was ich tun könnte, wenn ich nicht bereit bin, das zu tun? Ich muss also erst mich zur Verfügung stellen und dann kann Gott mir zeigen, was ich tun sollte. Ferner, zweitens, wenn ich wissen will, was ich tun sollte, sollte ich die Bibel lesen. Die Bibel hat eine ganze Menge zu sagen über dieses Thema, eine ganze Menge, das ich heute Abend nicht sagen könnte. Und dann weiß man mehr und kann entsprechend entscheiden. Drittens, man kann tätig werden für Jesus. Sie brauchen gar nicht zu wissen, was Sie tun können, um anzufangen oder zu versuchen, Gott zu dienen. Greifen Sie zu, wo Sie sind und wo Sie etwas sehen können, es zu tun gibt. Und sei es die kleinste Tat, fangen Sie an zu dienen. Und beim Dienen werden Sie oft feststellen können, ob Sie dafür geeignet sind oder nicht. Sie können vielleicht feststellen, ob Sie irgendeine Neigung haben, einen Wunsch haben. Auch das kann eine Rolle spielen. Paulus sagt das. Wer den Wunsch hat, Ältester zu werden, das ist nicht verkehrt. Es muss natürlich geprüft werden. Aber das kann eine Rolle spielen. Natürlich sollte man immer beten. Jakobus sagt, wenn jemand Weisheit braucht, dann sollte er Gott bitten. Und wenn ich auf diesem Gebiet Weisheit brauche, darf ich beten. Ein anderer Weg, den man einschlagen kann, ist, sich zu fragen, weiß ich, dass ich eine Aufgabe habe? Vielleicht weiß ich nicht, ob ich eine Gabe habe, aber ich weiß, dass ich eine Aufgabe habe. Es ist mir klar geworden, dies ist meine Aufgabe. Wenn Sie das wissen, dann natürlich dürfen Sie damit rechnen, dass der Herr Ihnen die nötige Begabung geben wird. Wenn Sie wissen, dass Sie eine Gabe haben, dann dürfen Sie wissen, dass Sie eine Aufgabe auf dem Gebiet haben. Wenn Sie wissen, dass Sie eine Aufgabe haben, dann wissen Sie auch, dass Sie die Gabe bekommen können. Die zwei gehen immer Hand in Hand. Also, das kann vielleicht eine Hilfe sein. Welche Gnadengaben gibt es? Ich weiß nicht, ob ich sie alle lesen kann. Es gibt Gnadengaben des Lebens. Ewiges Leben ist eine Gnadengabe. Die hat man, wenn man sich bekehrt. Also jeder von Ihnen hat diese Gnadengaben. Natürliches Leben, lesen Sie 2. Korinther 1, 8 bis 11. Sehr genau. Paulus ist vor dem Tode bewahrt geblieben. Und das nennt er Gnadengabe. Aber Sie müssen eine gute Übersetzung haben. Also das Maß an leiblichem Wohlbefinden, das Sie haben, ist ein Geschenk, womit Sie Gott dienen. Und alles, was Sie im Rahmen des Leibes haben, gehört dann auch Gott. Alle Ihre natürlichen Begabungen. Drittens, wenn Sie verheiratet sind, dann ist das für Sie eine Gnadengabe. Ja, Sie sagen vielleicht, ich war schon verheiratet, bevor ich mich bekehrte. Gut, dann waren Sie, aber dann war Ihre Ehe vor Ihrer Bekehrung nicht eine Gnadengabe. Als Sie sich bekehrten, wurde diese Ehe für Sie ein Geschenk, mit dem Sie Gott dienen können. Tun Sie das. Und lassen Sie der Welt sehen, dass es möglich ist, in einer Ehe glücklich zu sein. Zeigen Sie, dass es die Gnade Gottes braucht, um in einer Ehe glücklich zu sein. Sind Sie nicht verheiratet? Vielleicht waren Sie es noch nie? Vielleicht hat der Herr Ihnen die Gnadengabe der Ehe genommen, mit dem Partner natürlich. Dann hat er Ihnen eine neue Gnadengabe gegeben. Ist das nicht tröstlich? Wir weinen am Grab. Und doch war Gott dabei und gab uns eine neue Möglichkeit, ihm zu dienen. Jeder Stand, ob verheiratet oder ledig, ist ein Geschenk Gottes, im Rahmen dessen wir ihm dienen dürfen. Ehe und Ehelosigkeit, so steht es in 1. Korinther 7, Vers 7. Dann gibt es Gnadengaben der Führung. Das sind die Apostel, die damals lebten, die heutigen Missionare, das heißt die Verkündigenden. Wir haben die Evangelisten, die sind Begabte, das ist eine Gnadengabe. Dann nennt Paulus das Vorstehen. Jeder, der in der Leitung der Gemeinde ist, muss diese Gnadengabe haben. Aber auch andere, die irgendwie in einem Komitee sind oder die Vorsteher sein sollen, die brauchen eine solche Gnadengabe. Und dann nennt Paulus eine Gnadengabe, die oft verschüttet bleibt wegen der Übersetzung. Das Wort bedeutet lenken, steuern. Es gibt Christen, die haben eine gesegnete Steuerfunktion. Das tun sie manchmal still, manchmal etwas, ist es manchmal bemerkbar. Es gibt fleischliches Steuern, manipulieren. Das ist keine Gnadengabe, das kann ein Fluch sein. Aber umgekehrt gibt es ein göttliches Steuern, das zum Segen dienen kann. Dann gibt es Gnadengaben des Wortes. Das Prophezeien, das nicht an und für sich aufgehört hat, nur die Qualität, die uns die Bibel gab, die hat aufgehört. Aber das Menschen verkünden, das Wort hat etwa eine Bedeutung angenommen, die für uns etwas sonderbar ist. Wir denken da an Voraussagen oder etwas ganz Besonderes. Das bedeutete früher im Raum des Griechentums, das, was man von einem philosophischen Lehrer lernte, das weitergeben. Und Paulus gebraucht es in Form einer Verkündigung. Und wenn sie eine Botschaft vom Herrn bekommen haben, dann sagen sie sie weiter. Vielleicht ist das eine kürzere, vielleicht eine längere. Der Herr hat ihnen etwas gezeigt aus dem Wort Gottes. Geben sie es weiter. Sie nennen das vielleicht nicht Prophetie, das ist auch nicht das Wichtigste. Aber das ist, was es oft ist. Ich habe nicht Zeit, darüber zu sprechen. Aber Paulus sagt, das wird so bleiben, bis wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber wir brauchen das. Und dann spricht er vom Lehren, das ist das autoritative Weitergeben des Wortes Gottes, der geschichtlichen Wahrheit. Und wir sagen, schaut einmal, es steht geschrieben, so ist es. Und wir ziehen andere mit, wie ein Lehrer einen Schüler, er erzieht ihn. Das ist eine ganz besondere Gabe, die Gabe des Lehrens. Sie kommt auch in verschiedenen Formen vor, in der Evangelisation, in der Gemeinde und überall. Die Kenntnisrede, jemand ist begabt, geistliche Kenntnisse weiterzugeben, Information. Weisheitsrede ist noch etwas anderes. Er kann zielbewusst sprechen, weise sprechen, wie man vorgehen sollte. Dann gibt es noch eine Gnadengabe, die verschüttet geblieben ist, weil wegen der Übersetzung. Und das bedeutet aufrufen. Oft wird es übersetzt mit ermahnen. Es ist nicht was ermahnen, es ist nicht ermahnen. Es heißt aufrufen oder trösten oder zusprechen. Welch eine Gabe, die manche Kinder Gottes haben. Nicht jeder hat sie, aber einige haben sie. Sie haben die Fähigkeit, ein Wort in rechter Weise zu sprechen, aufzurufen oder zuzusprechen. Und dann nennt die Schrift natürlich die Zungenrede, die wir in unserer Zeit nicht erwarten. Wenn sie aber aufkommt, dann dürfen wir prüfen, ob es sich wirklich so verhält, oder das Übertragen von Zungenrede. Dann haben wir eine letzte Gruppe, die Gnadengabe der Mitgnadengaben der Mithilfe. Ich habe von Gnadengaben des Lebens, der Führung, der Verkündigung und des Wortes, des Redens gesprochen. Jetzt die Gnadengabe der Mithilfe, das sind unterstützende Gnadengaben. Zum Beispiel Unterscheidung von Geistern mit Hilfe der Schrift. Heilen, was heute nicht mehr so vorkommt, wie es damals vorkam. Das ist meine Überzeugung. Das heißt nicht, dass Gott heute nicht heilt, auf Gebet hin, aber das ist etwas anderes. Kraftwirkung, normalerweise Wunder tun genannt. Barmherzigkeit üben, das sollte jeder von uns, aber das kann noch eine besondere Gnadengabe sein. Dienen, jeder von uns dient und doch gibt es ein Dienen, das eine Gnadengabe ist. Jeder von uns sollte helfen, aber es gibt ein Helfen, das eine Gnadengabe ist und das ist schön. Wenn Sie eine natürliche Gnadengabe haben, können Sie vielleicht mit dieser die geistliche Gnadengabe zur Ausführung kommen lassen. Fragen Sie sich, ob Sie hier eine Parallelität haben. Geben. Wussten Sie, dass auch das auch eine Gnadengabe ist? Jeder von uns sollte das tun. Und doch haben einige scheinbar eine Gnadengabe des Gebens. Und, staunen Sie vielleicht, Glaube. Glaube als Heilsmittel ist Allgemeingut von Menschen. Normalerweise kann jeder Mensch glauben oder nicht glauben. Das ist seine Sache. Jeder Mensch ist aufgerufen zu glauben. Das ist kein Geschenk. Das Heil in Epheser 2, Vers 8 ist Geschenk, nicht der Glaube. Der Glaube ist jedermanns Sache selbst. Und wenn er unfähig geworden ist zu glauben, dann ist das seine Schuld. Er konnte mal glauben, aber hat Nein gesagt. Und dann gibt es ein Glauben, das ist Allgemeingut in der Gemeinde Jesu, nicht in der Welt. Als Geistesfrucht. Glaube ist eine Geistesfrucht, die der Heilige Geist bei jedem Christen wirkt. Und dann kann Glaube noch eine Gnadengabe haben, die einige Christen haben, also wieder eine Vergrößerung von etwas, das jeder von uns hat. Fragen Sie nicht, wie das aussieht. Ich kann das nicht ganz erklären. Ich nenne Ihnen, was die Bibel sagt. Ich kann auch nicht die ganze Bibel verstehen. Es gibt einiges, das nicht Gnadengabe ist, das manchmal dafür gehalten wird. Singen, Offenbarung, Martyrium, Gastfreundschaft, Dämonenaustreibung, freiwillige Armut, Gebet, Seelsorge. Das sind Tätigkeiten oder Ähnliches, aber sie werden nicht als Gnadengabe genannt. Der Zweck der Gnadengabe ist der Dienst zu Gottes Ehre und der Erbauung der Gemeinde, ganz kurz gesagt. Aber das kann man sehr deutlich lesen in Römer 12 und in 1. Korinther 12. Die Haltung, in der wir dienen, das heißt unsere Gnadengaben ausüben, ist höchst wichtig. In Römer 12 lesen wir, dass es in Demut geschehen sollte, im Aufblick zum Herrn also, und in 1. Korinther 12 und 13, besonders in Kapitel 13, lernen wir, dass es in Liebe geschehen sollte. In Liebe zu Gott, in Liebe zum Bruder oder der Schwester und, wenn wir das vor der Welt tun, in Evangelisation und so weiter, in Liebe zu den Verlorenen. Gnadengaben kommen aus dem Heil, das Jesus Christus uns erworben hat. Und ob wir sie erkennen können oder nicht, sie sind da. Und auf jeden Fall wollen wir zum Lob seiner Herrlichkeit, zum Lob seiner Gnade uns in den Dienst stellen, bis er wiederkommt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie mir verliehen haben in diesen 3 Tagen. Ich wünsche Ihnen allen Gottes Segen. Ich habe mich gefreut, eine betende Gemeinde anzutreffen. Ich kannte sie nicht, als ich hierher kam. Ich werde sie in guter Erinnerung haben, wenn ich von hier fahre morgen früh. Beten Sie aber auch für mich, dass der Herr mich bewahrt und dass ich in Demut und in Liebe meinen Dienst tue. Vielen Dank.